SRF 2 Kultur. Kontext mit Brigitte Hering.
Wie soll man helfen? Viele Menschen haben genug vom Elend der Welt, von Flüchtlingen, Katastrophen, wie sie in den Medien gezeigt werden. Viele möchten helfen, und zwar richtig helfen. Mehr tun als alte Kleider spenden, die sie sowieso nicht mehr tragen. Mehr tun als ein bisschen Geld an Hilfswerke überweisen, das sie von der Steuer absetzen. Viele möchten einen effektiven Beitrag für andere leisten. Doch wie? Antworten gibt es in der nächsten Stunde. In einem Gespräch mit zwei professionellen Helfern, in einem Porträt der Bewegung der effektiven Altruisten und in der Begegnung zwischen einem Einheimischen und einem Geflüchteten. In dieser Sendung von Sabine Bitter. Zuerst nach Zürich zum Solidaritätsnetz. Hilfe ist Solidarität. Dieser Meinung ist der Verein, der seit Herbst 2015 freiwillig Engagierte und Flüchtlinge zusammenbringt. Das Programm von Solidaritätsnetz nennt sich 1:1 Tandem. Einheimische helfen Zugewanderten, etwa bei Behördengängen, beim Deutschlernen oder sie unterstützen sie beim Lernen für eine Weiterbildung. Ziel ist es, die Geflüchteten bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen. Die freiwilligen Helfer werden Bezugspersonen und Gesprächspartner. Über 70 Tandems sind seit Herbst 2015 in Zürich und Umgebung in die Gänge gekommen. Karl Linder hat eines dieser 70 Tandempaare besucht, Abed und Alex.
Eine Überbauung in Stettbach am Zürcher Stadtrand. Hier wohnt der 33-jährige Abed in einer Einzimmerwohnung. Ein Bauschrank, eine kleine Küche, ein Bad. Als ich ankomme, ist auch Alex schon da. Er arbeitet seit kurzem als Headhunter in Zürich und vermittelt Fachkräfte in der Informatikbranche. Alex spricht Solothurner Dialekt, wird dieses Jahr 30 Jahre alt und kennt Abed nun seit 4 Monaten. In Abeds Küche steht das Essen in 2 großen Töpfen bereit und aus seinem iPhone erklingt, wie Abed erklärt, Musik von der Heimat.
Das ist eine alte... Also, es ist eine alte Sängerin und ja, es hat mehr Gewohnheit mit traditioneller Musik als statt Rap oder so. Ich kenne das nicht, ich bin 24 Jahre in einem anderen Ort aufgewachsen und ich bin immer lebendig mit solchen Musiken.
Abed ist seit 8 Jahren in der Schweiz. Er möchte vorgestellt werden als ein vom Iran kolonialisierter Ostkurde. Im letzten Sommer hat er eine Ausbildung zur Fachpersonbetreuung begonnen. Im Herbst hat er dann vermittelt durch das Projekt 1:1 Tandem vom Zürcher Solidaritätsnetz Alex kennengelernt. Seither treffen sich die beiden einmal die Woche bei Abed zu Hause. Abed kocht gerne, was Alex wiederum schätzt. Vor dem Büffel für die Schule wird gemeinsam gegessen.
Also, das ist ein kurdisches Essen und das ist Reis. Und das ist Suppe, es hat Pulle da drin, Rüebli da drin und ich weiß nicht, was noch dieses. Und viele Gewürze, spezielle Gewürze, dass die nicht in der Schweiz gibt. Meine Schwester schickt mir Unterstützung, sondern das bedeutet das Essen mit Gewürze. Das sonst Kartoffel ist Kartoffel. Vielleicht es hat keinen Geschmack. Nur dann Gewürze bedeutet, gibt Bedeutung und Ziel für unser Essen.
Abed mag es ausführlich und genau, wenn er etwas erklärt. Die kurdische Küche und ihre speziellen Gewürze zu präsentieren, nimmt dann auch einige Zeit in Anspruch. Dabei stellt sich heraus, dass sich die beiden jungen Männer bestens verstehen.
Also, eine Suppe ohne Reis ist wie Kinder ohne Eltern.
Du Freund.
Wir können nicht einfach mit Kartoffeln anstatt...
Abed lässt es sich nicht nehmen, zu dem lecker gewürzten Eintopf ein Glas mit scharfen Chilischoten anzubieten. Mit unverhohlenem Spaß beobachtet er die Reaktion seiner Gäste, welche die grünen Schoten vorsichtshalber in millimeterkleine Stücke schneiden.
Wie läuft?
Noch immer keine Träne.
Das war nicht scharf.
Nach dem Essen serviert Abed Tee und Kuchen. Und er zeigt mir die Gewürze, die ihm seine Schwester regelmäßig von zu Hause schickt. In PET-Flaschen bewahrt er die duftenden Schätze auf. Dazu gehört auch ein kleiner Beutel voller getrockneter Rosenblätter, die Abed sorgfältig in der Hand hält. In seiner Heimat Ostkurdistan hat er das Gymnasium abgeschlossen und neben der Schule im Supermarkt seines Vaters gearbeitet. Im Alter von 18 Jahren schloss er sich der Peschmerga, den kurdischen Freiheitskämpfern, an und war 6 Jahre lang im Einsatz. Seither ist er unterwegs. Alex hat an der Uni Basel Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung studiert. Nach dem Studium wollte er sich eine Auszeit gönnen und etwas anderes machen. Durch eine Kollegin wurde er auf die Programme des Solidaritätsnetzes aufmerksam. Ziemlich spontan, sagt Alex, sei er auf das Programm 1:1 Tandem gestoßen.
Und natürlich auch mit dem Interesse, ja, ich meine, die Flüchtlingsthematik ist momentan ziemlich stark in den Medien vertreten und dass man da vielleicht auch so etwas machen kann. Und so ist dann ist man vom einen zum anderen gekommen.
Alex hat sich auf diese Herausforderung eingelassen, ohne zu wissen, mit wem ihn das Programm 1:1 Tandem schließlich zusammenbringen würde.
Also man konnte sich da anmelden, so quasi einen kleinen Steckbrief ausfüllen und dann hatten die Organisatoren haben halt die Leute dann zugeteilt und dann ja, bin ich zum Arbeit gekommen.
Herzlich willkommen zur Arbeit.
Der kleine Steckbrief, den Alex ausgefüllt hat, ist ein ausführliches Formular, das detailliert erfasst, wie viel Zeit, welche Hilfestellung oder sonstigen Kompetenzen der oder die Freiwillige anbieten möchte. Auf diese Weise können die Organisatoren gemäß den Bedürfnissen der Flüchtlinge die richtigen zusammenführen. Wie der gemeinsame Austausch letztlich aussieht, das liegt in der Hand der Beteiligten und sollen diese individuell gestalten. Im Fall von Abed stand von Anfang an seine Ausbildung im Zentrum. Seit einem Semester macht er in Winterthur eine Lehre zur Fachperson Betreuung. Es ist eine 3-jährige Berufslehre, nach deren Abschluss Abed zum Beispiel in einem Hort wird arbeiten können. Alex hilft ihm beim Erarbeiten des Schulstoffs und bei der Prüfungsvorbereitung. Obwohl Abed gut Deutsch spricht, stellt für ihn der fachspezifische Stoff bisweilen ein Hindernis dar.
Zuerst haben wir uns einfach so ein bisschen organisiert und kennengelernt, damit ich weiß, ja, was ein bisschen momentan das ist, was ihn so ein bisschen sorgt an der Lehre und wo er vielleicht noch ein bisschen Mühe hat. Und dann haben wir uns einfach mal spontan getroffen. Das erste Mal war eben ein Essen. Seither war es immer ein Essen. Es hat immer mit einem Essen angefangen und halt über auch private Sachen gesprochen. Also jetzt von irgendwie Frauenthemen bis alles Mögliche, das, was halt jeden so ein bisschen beschäftigt hat, eigentlich. Ja, ziemlich natürlich und dann sind wir halt immer so dann zum Ernsten rübergegangen.
Zum Ernsten übergehen, das heißt zum Büffeln. Seit 4 Monaten treffen sich Alex und Abed also einmal die Woche. Manchmal wird es 23 Uhr oder später. Die Chemie zwischen ihnen beiden habe von Anfang an gestimmt, berichtet Alex. Diesen Satz möchte Abed gern übersetzt haben, denn die Redewendung ist ihm nicht geläufig. Wie schätzt Alex sein Engagement ein? Ist das effektiv?
Ich denke, jeder kann etwas machen. Und schlussendlich ist halt schon ein bisschen die Frage, ja, mache ich es für mich oder mache ich es wirklich für jemand anderes? Ich glaube, so die Motivation ist halt schon ziemlich entscheidend. Und wenn die Motivation stimmt, denke ich, kommt es dann auch rüber und dann kann man auch helfen. Und, ja.
Alex glaubt nicht an einen effektiven Weg. Es sei egal, ob man Geld spende oder einen Teil seiner Zeit investiere. Das müsse jeder und jede gemäß den eigenen Möglichkeiten und der eigenen Motivation entscheiden. Entscheidend für sein eigenes Engagement sei die Motivation gewesen, eine reale Erfahrung zum abstrakten Flüchtlingsthema machen zu können.
Durch dieses Programm hatte ich einfach die Möglichkeit, jemanden halt wirklich kennenzulernen, der durch die ganze Flüchtlingsthematik halt durchgegangen ist und da einfach mal zu hören, ja, was hat der überhaupt alles durchgemacht? Das ist wirklich real, das ist nicht etwas, was man so in Medien liest, in Zeitungen, da hat man so eine gewisse Distanz. Und also mir persönlich hat das halt vom Bewusstsein her, sage ich mal, sicher mal ja, so weit geholfen, dass ich sehe, hey, okay, das ist wirklich real, die Probleme, die wir haben.
Und so sind der 29-jährige Alex und der 33-jährige Abed zusammengekommen. Vom ersten Treffen der beiden im Hauptbahnhof Zürich, bei dem auch ein Organisator des Programms 1:1 Tandem anwesend war, ist Abed vor allem eines in Erinnerung geblieben, dass Alex viel grösser ist als er. Großes Gelächter über diese Feststellung. Alex und er hätten sich schnell einigen können, wie der Kontakt aussehen könnte, erzählt Abed.
Wir haben in Zürich Hauptbahnhof uns getroffen, wir haben Stefan und Alex dort abgemacht und wir haben dort einen Kaffee trinken gegangen und ja, er hat gesagt, dass er pro Woche ein- bis zweimal einen Abend Zeit hat, spontan. Ich habe gesagt, ich bin auch eigentlich immer ein spontaner Mensch und das Abmachen macht mich Stress, wenn ich ab jetzt für nächste Woche abmache, das ist viel.
Was bedeutet es, Abed, dass Alex sich um ihn kümmert? Wo spürt er seine Unterstützung am meisten?
Ich habe Bedürfnisse in meiner Schule und mir ist Priorität eine Prüfung oder eine benötigte Hausaufgabe oder eine andere Sache. Dann ich schaue, dass das in die, vor in den Tisch legen und was die Alex Hilfe kann. Und er erklärt mich ein Thema oder wir schreiben im PC eine Arbeit zusammen. Und weil mein Deutsch nicht gut ist und dann in dieses Fach habe ich Lücken und wir schauen, was Priorität ist, was mir wichtiger ist.
Es ist das erste Mal in den 8 Jahren, die Abed in der Schweiz verbracht hat, dass sich für ihn so etwas wie eine Perspektive abzeichnet. Sein Weg bis hierhin war lang. Die ersten 3 Jahre in der Schweiz hat er für sein Asyl gekämpft, doch sein Antrag wurde abgelehnt. Dagegen hat Abed eine Beschwerde eingereicht und nach weiteren 3 Jahren hat er schließlich den F-Ausweis erhalten. Das heißt, er ist als Flüchtling vorläufig aufgenommen. Wenn man Abed genau zuhört, bemerkt man, dass das Wort Stress häufig fällt in seinen Berichten.
Ehrlich gesagt, letzte 4-5 Monate aufgrund meiner Ausbildung und Prüfungen und so viel Schuldisziplin oder so hatte ich auch keine Zeit für mich. Manchmal habe ich gar nicht eben geschlafen. Darum es ist schwierig, jetzt aus auch Hobby zu schauen, was ist mein Hobby oder was ist meine Freizeit. Ich hatte keine Freizeit gehabt.
Abed ist froh, endlich eine Perspektive zu haben. Doch er ist auch wütend über vieles, was er bisher in der Schweiz erlebt hat und redet sich schnell in Rage. Zum Beispiel, dass er oft ohne Anlass von der Polizei kontrolliert werde, dass er sich ausgegrenzt und abgelehnt fühle, einzig aufgrund seines Aussehens. Alex hört ihm geduldig zu. Es sind hochemotionale Erzählungen, die er bestimmt nicht zum ersten Mal hört. Und spätestens jetzt wird klar, dass Alex in dieser Konstellation noch eine weitere Rolle zukommt, die des Vermittlers. Er kann Abeds Erfahrungen teilen, ohne seinen Ärger übernehmen zu müssen. Nüchternheit, so Alex, sei wichtig.
Ich denke, das hat eine gewisse Vorgeschichte dahinter und die ist halt sehr intensiv. Und schlussendlich sind wir alle halt auch nur Menschen. Und ich sage jetzt mal, die Integration ist halt ein langwieriger Prozess und das braucht es halt wirklich von beiden Seiten.
So gesehen praktizieren Abed und Alex bei jedem einzelnen ihrer Treffen das, was man Integration nennt.
Und Integration bedeutet nicht, dass ich eine Schweizer Fahne aufhänge auf mein Haus. Integration heißt Respekt einander, ich verstehe deine Kultur, Tradition. Du musst auch mich ernst nehmen, dass ich auch etwas anderes bin und dass das Gesellschaft mit verschiedenen Geruch und Geschmack bedeutet. Sonst es wird langweilig und Depression.
Was heißt das konkret für Abed? Was bedeutet ihm Alex Engagement, von der Unterstützung in Sachen Ausbildung mal abgesehen?
Alex ist ein Symbol für die anderen Menschen in der Schweiz, dass die Flüchtlinge, ihr müsst keine Angst haben für Flüchtlinge. Wir sind irgendwann, oder wir sind Arbeiter im Restaurant, oder wir sind an der Uni da, Universität studieren, oder wir sind mit Kindern arbeiten, oder wir sind geteilt auch durch Gesellschaft. Darum, wir sind Menschen, ich bin offen und er ist offen, Alex. Schön, dass du da bist.
Und, danke.
Ja, und das ist eine Nachricht über die Menschen hier.
Das Engagement von Alex ist für Abed ein Symbol, eine Nachricht oder besser eine Antwort auf das, was die populistische Propaganda über Menschen wie ihn, über Flüchtlinge verbreitet. Hatte Alex, bevor er sich beim Programm 1:1 angemeldet hat, Bedenken?
Nee, ich war eher gespannt. So. Ich fand es eher lustig halt. Hey, cool. Ich meine, das ist jemand aus einem anderen Hintergrund, möchte hier Fuß fassen in der Schweiz und der hat Energie und das merkt man auch. Und da war ich froh, dass ich dem irgendwie helfen kann und zudem irgendwie einen Freund auch kennenlernen konnte und eine neue Freundschaft schließen. Und wir haben es, ja, es ist nicht nur ernst, dass wir nur am Lernen sind, wir sind auch manchmal Quatsch am Labern, was halt alle machen. Ich meine, es ist halt nicht viel anders als sonst.
Für Alex hat sich durch die Bekanntschaft mit Abed der Blick auf die Flüchtlinge, auf die abstrakte Thematik verändert. Wenn man offen sei und den Kontakt suche, sagt Alex, stelle sich eines schnell heraus.
Dann merkt man ziemlich schnell, hey, schlussendlich sind die eigentlich gar nicht so viel anders wie wir, haben genau die gleichen Sorgen und ja, so fremd sind wir uns gar nicht eigentlich.
Eine dieser Sorgen ist zum Beispiel die nächste Prüfung. Abed muss sich vorbereiten und holt nun die Schulunterlagen. Damit es heute nicht allzu spät wird für die beiden, verabschiede ich mich kurz nach 21 Uhr. Abed besteht darauf, dass ich von seinem Gericht eine Portion mit nach Hause nehme und verschwindet in der Küche, um das Essen für mich einzupacken. Umgeben vom würzigen Duft trete ich hinaus in die Nacht.
Von Mensch zu Mensch. Der Beitrag von Karlinder. Abed und Alex bilden eines von über 70 Tandempaaren. Das Projekt 1:1 ist eine Initiative des Solidaritätsnetzes Zürich und fördert die Integration von Flüchtlingen. Viele Bürgerinnen und Bürger sind es leid, vom Leid der Flüchtlinge nur in den Medien zu hören. Sie möchten selber etwas tun und einen wirksamen Beitrag leisten. Doch muss humanitäre Hilfe für Flüchtlinge, muss Altruismus wirksam, effektiv sein oder reicht die Solidarität von Freiwilligen? Das diskutieren im Gespräch mit Sabine Bitter zum einen Fred Lauener, der beim Hilfswerk Caritas die Abteilung Asien-Europa leitet, Nothilfeprojekte in Nepal, Indonesien und Kenia organisiert und auf der griechischen Insel Lesbos eine Unterkunft für Flüchtlinge eingerichtet hat. Zum anderen der Jugendsozialarbeiter Bastian Seelhofer, der sich nach Griechenland aufgemacht hat, um Flüchtlingen zu helfen und der in der Zwischenzeit zwei Schulen und ein Jugendzentrum aufgebaut hat.
Herr Seelhofer, Sie waren 9 Jahre in der Jugendarbeit tätig. Sie haben vorher an der Fachhochschule Luzern soziokulturelle Animation studiert. Dann wollten Sie mit einem Wochenendeinsatz Flüchtlingen in Griechenland helfen und sind gleich dort geblieben. Sie sind hier bei uns nur im Studio, weil Sie gerade Ihre Familie in der Schweiz besuchen. Seit über einem Jahr betreuen Sie nämlich Flüchtlinge auf der griechischen Insel Chios. Wie kam es dazu?
Es war ein persönlicher Wunsch, ein persönliches Engagement, etwas zu der Veränderung in unserer Gesellschaft beizutragen. Ich habe Argumente gesucht, warum sollte ich nicht? Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet und fahre einen VW-Bus und habe mich kurzerhand dann entschieden, warum sollte ich nicht ursprünglich dann gestartet auf der Balkanroute im Winter, als es noch keine Camps gab, da Kleider zu verteilen. Und so kam es dann, dass ich das im privaten Umfeld gepostet habe auf Facebook und dann innerhalb 24 Stunden 8 Tonnen Hilfsgüter hatte.
Gab es Gründe dafür, warum Sie sollten?
Ja, es gab viele Gründe für mich persönlich, warum ich sollte. Für mich ist es im Moment eine Veränderung in Europa, die uns alle beeinflussen wird, die nächsten 10 oder 20 Jahre. Und ich möchte selber persönlich nicht wegschauen und dann an einem Punkt sein, wo ich dann überfordert sein werde mit dieser Veränderung. Oder aber auch zukünftig gedacht, wenn mein Kind mich mal fragen würde, was hast du in dieser Zeit getan? Kann ich versuchen zu antworten, dass in meinen Möglichkeiten ich versucht habe, das Bestmögliche zu einer friedvolleren Welt beizutragen.
Herr Launer, so wie es Herrn Seelhofer gegangen ist, geht es vielen Bürgerinnen und Bürgern. Sie möchten helfen, sie möchten für Menschen etwas tun, die Unterstützung brauchen. Sie wollen selber aktiv werden und eben nicht nur die negativen Schlagzeilen konsumieren. Salopp gesagt, statt Ferien am Strand wollen sie lieber in Flüchtlingslagern Kleider sortieren, Suppe austeilen. Ist das sinnvoll?
Das ist sehr sinnvoll. Ich bin auch persönlich sehr beeindruckt von diesen Engagements von vielen jungen Leuten. Das ist nicht einfach, insbesondere jetzt in einer Phase, wo vielleicht auch die Medien nicht mehr jeden Tag berichten, wo es schwieriger geworden ist, Spendengelder zu bekommen als kleine Initiative, wo auch die Regierungen sich stärker einmischen, wo Auflagen kommen, wo das Umfeld einfach ganz grundsätzlich schwieriger geworden ist. Also Hut ab, diese kleinen Organisationen haben sehr viel beigetragen, um die erste Not hauptsächlich oder die Not der vielen Menschen, die auf der Balkanroute angekommen sind, übrigens nicht nur auf der Balkanroute, auch auf der Mittelmeerroute, diese Not zu lindern.
Sie waren ja selbst auch in Flüchtlingslagern tätig, auf der Insel Lesbos, auch eine griechische Insel. Was haben Sie dort wahrgenommen jetzt von Seiten der Helferinnen und Helfer? Da hat es ja auch viele Freiwillige, wie jetzt zum Beispiel Herr Seelhofer.
Das Erste, was man angetroffen hat, schon sehr früh, waren diese vielen Initiativen, die häufig schon vor den großen Hilfswerken dort waren, die am Strand waren, die am Morgen früh nach den Schiffen Ausschau hielt, die Menschen in Empfang nahmen, die da angekommen sind, die ihnen die ersten Schritte überhaupt ermöglicht haben auf diesem Terrain und unglaublich viele andere Leistungen auch vollbracht haben. Das war unglaublich wichtig. Nicht nur in der allerersten Phase, aber dort auch. Das war eine Zeit und ein Klima, wo man nicht wusste, was eigentlich passiert. Da war so viel Unsicherheit. Die Situation war extrem volatil. Und das war für große Organisationen ein Riesen-Challenge. Die haben schwerere Strukturen, sie haben längere Entscheidungswege und können nicht so schnell von einem Ort an den anderen wechseln, wie das kleine Initiativen können. Die haben da wirklich einen hervorragenden Job gemacht und sind da in die Bresche gesprungen.
Nun gibt es ja Leute, die sich bei Hilfswerken melden und sagen, sie möchten jetzt auch in Griechenland zum Beispiel helfen. Dann gibt es auch Rückmeldungen, dass diese Leute nicht gehört werden, dass die Hilfswerke, die großen etablierten Hilfswerke, abwehren. Wie gehen Sie mit solchen Anrufen um, jetzt zum Beispiel bei der Caritas?
Wir haben auch Anrufe bekommen von Leuten. Wir können, so wie wir als Struktur gebaut sind, diese Leute jetzt nicht einfach eins zu eins anstellen und in unseren Projekten beschäftigen. Dazu ist wichtig zu sagen, dass wir in den Ländern und jetzt auch auf Lesbos oder in Athen, wo wir auch tätig sind, ausschließlich mit lokalen Mitarbeitenden arbeiten. Also wir haben dort schon Schweizerinnen und Schweizer, die hin und wieder das Projekt besuchen mittlerweile, aber wir stellen eigentlich keine Leute an auf Lesbos und überhaupt in Griechenland haben wir eigentlich das doppelte Problem auch der Krise in Griechenland selber. Den Menschen geht es dort auch schlecht. Und für uns war das immer auch ein Gedanke, das mitzudenken, wie können wir auch für die Leute auf den Inseln, die unter dieser Belastung auch leiden, etwas tun. Und das Erste ist natürlich, dass man versucht, diese Leute zu integrieren in die Projektarbeit, die man macht, auch um die Akzeptanz der Flüchtlinge zu verbessern, das gute Klima, das eigentlich von Beginn weg da war, das auch erhalten zu können.
Mit wie vielen Griechen arbeiten Sie zusammen?
In Lesbos betreiben wir seit längerer Zeit ein Hotel. Das war ganz bewusst, haben wir ein Ferienresort gemietet, das leer stand. Da haben wir das ganze Personal übernommen von diesem Resort, haben zusätzlich lokale Sozialarbeitende eingestellt für die erste Betreuung der Leute, die da ankommen. Es ist zu sagen, dass dieses Resort, das ist für kurze Zeit, für die wirklich die meist betroffen, also für kranke Leute, für ältere Leute, für alleinreisende Mütter und Jugendliche, ist das geöffnet, damit sie sich in den ersten zwei, drei Tagen bis zur Weiterreise dort erholen und gepflegt werden können.
Was würden Sie sagen, Herr Seelhofer, was kann man mit einem solchen Engagement ausrichten, wenn man dann mal in einem solchen Flüchtlingslager steht?
Es kommt immer darauf an, und da finde ich es sehr wichtig, vor allem als Privater oder als Kleinorganisation, was will man machen, wie will man helfen und was hat es für einen Impact und auch für einen langfristigen Impact? Also wir haben Erfahrungen gemacht von anderen Freiwilligen, die in meinen Augen teilweise sich zu wenig nachhaltige Gedanken auf Einflüsse, Einwirkungen gemacht haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel geht es darum, wenn eine Familie, also es ist ein konkretes Beispiel, eine Familie wiederkehrt auf die Insel, die mal für eine Organisation eine Essensverteilung gemacht hat und jetzt zwei Wochen, ich nenne es jetzt nicht Urlaub, da verbringt und eigentlich nur mit jungen Teenagern, die alleinreisend unterwegs sind, minderjährige Asylsuchende und ihnen das Paradies bietet für zwei Wochen. Das heißt, es wird jetzt jeden Tag geshoppt, es gibt neue Rollschuhe. Sie kommen im Moment nicht zu uns ins Jugendzentrum oder in die Schule, weil sie Tagesausflüge machen. Das heißt, es wird eine fiktive Oase gebildet für zwei Wochen für diese Teenager, wo man sich nicht bewusst ist, was hat das für Auswirkungen auf Teenagers. Das sind die größten Risikofälle, die wir da haben. Die können sehr leicht sich in ein Volunteer verlieben. Die können sich sehr schnell selber verletzen, sich selber gefährden, wo wir auch selber Fälle haben im Jugendzentrum, die sich in ein Volunteer verlieben und dann wird der Anfangsbuchstabe in den Oberarm geritzt. Das sind so Einflüsse, die sich oftmals private oder ich sage jetzt mal Laienorganisationen sich nicht bewusst sind.
Waren Sie sich dessen bewusst?
Ich versuchte, mich dessen bewusst zu sein. Und ein großer Vorteil ist, dass ich seit 10 Jahren in der Jugendarbeit arbeite, dass ich in einem Jugendgefängnis gearbeitet habe und im Kinderschutz Schweiz seit 6 Jahren gearbeitet habe. Also das heißt, ich habe da viel professioneller Background, der mir ein gewisses Fundament gibt, wenn ich 2 Schulen und ein Jugendzentrum leite. Das heißt, unsere Volunteers müssen einen Code of Conduct unterschreiben mit Kinderschutzrichtlinien. Zum Beispiel ist absolutes Fotografieverbot und Filmverbot bei uns an der Schule, auch für Medien, also BBC und Al Jazeera dürfen bei uns nicht in die Schule rein. Wir arbeiten eng mit Save the Children zusammen, wenn wir Reporte schreiben müssen über besondere Fälle. Wir trainieren wöchentlich unser Volunteer-Team in verschiedenen Richtungen. Also ich mache Trainings zu Nähe und Distanz professioneller Beziehungen zu Teenagers, Klientel. Wir haben ein medizinisches First-Aid-Training von medizinischem Personal. Also mir ist es wichtig, und das möchte ich auch betonen, für alle kleinen Privatorganisationen, dass man sich der Auswirkung bewusst ist, wenn man in Beziehungen mit Flüchtlingen geht und was es für Auswirkungen haben kann.
Das tönt ja jetzt schon sehr professionell, also fast schon ein etabliertes oder ein etabliertes kleines Hilfswerk. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Launer?
Was Herr Seelhofer gesagt hat, das ist exakt das, was vielleicht auch sehr häufig den Unterschied ausmacht zwischen einer professionellen Organisation und vielen Initiativen, die es gut meinen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Auch diese nicht professionellen Organisationen, die vielleicht zum allerersten Mal sich aus einer emotionalen Empörung oder aus Empathie engagiert haben, die sind ganz wichtig gewesen. Die sind nicht nur wichtig gewesen vor Ort, um den Menschen zu helfen, die waren auch und sind immer noch sehr wichtig hier. Dass hier auch das Thema nicht weggeht, dass die Aufmerksamkeit da bleibt, dass eine Sensibilisierung weiterhin stattfinden kann, dass das Wort Solidarität nicht zu einem Schimpfwort verkommt. Wir leben in einer kalten Zeit und da ist jede Kraft ist gebraucht, die sich engagiert. Aber sonst sehe ich das exakt genau gleich wie Herr Seelhofer. Entscheidend auch für die Effektivität der Hilfe ist, auch die Distanz bewahren zu können. Was gefährlich ist, ist, wenn wir nur mit Empathie unterwegs sind, dann kommen wir auch sehr schnell in eine paternalistische Haltung. Das sind dann die armen Flüchtlinge und alle sind gut und alle sind lieb. Dem darf man dann, glaube ich, auch mit gutem Recht Sozialromantik oder so sagen. Das ist schädlich, weil es gibt wirklich, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber es gibt auch Idioten unter den Flüchtlingen. Es gibt Leute, die sind nicht sympathisch, es gibt Leute, die hintergehen einem. Es gibt, wie in allen Lebensbereichen, gibt es Gute und es gibt Schlechte, es gibt Sympathische und es gibt Antipathische. Und die Distanz hier zu wahren und die richtigen Entscheide zu treffen und die richtigen Schritte zu unternehmen, das ist entscheidend für die längerfristige Effektivität der Hilfe.
Sie sagen, Effektivität braucht Distanz. Was braucht es noch, dass Hilfe effektiv ist?
Es braucht die permanente Reflexion über die eigene Rolle, also nicht nur die Distanz selber, sondern auch ein Bewusstsein darüber, was mache ich eigentlich und wofür mache ich es, wie mache ich es und die Bereitschaft zu lernen und zusammenzuarbeiten.
Ist das möglich, wenn Sie jetzt sagen, Sie arbeiten dort 14 Stunden am Tag, Sie haben mit so vielen Notwendigkeiten zu tun, da kann man ja dann am Abend unter Umständen nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht. Haben Sie da noch Muße, um darüber zu reflektieren, ob Sie jetzt in jedem Fall die richtige Distanz gewahrt haben zum Beispiel oder effektiv vorgegangen sind?
Ist eine sehr berechtigte Frage. Ist etwas, wo wir Phasen hatten, wo wir wirklich die 14 Stunden, die auch länger waren als 14 Stunden, umso länger man so einen Einsatz macht, umso mehr muss man auch auf eine Work-Life-Balance schauen. Man kann ein Jahr lang oder man kann 6 Monate, 7 Tage die Woche, 16 Stunden alles geben. Es kommt aber der Punkt, wo es dann auch gefährlich wird. Einerseits ist es für einen selber nicht sehr hilfreich und man muss auch noch ein Team leiten vor Ort. Also es ist ja nicht so, dass ich nur selber Volunteer bin und was für die Menschen tun möchte, sondern ich leite ein ganzes Team vor Ort, das im Moment 30 Volunteers beinhaltet und 14 in der Schweiz. Und das heißt, da muss man schon auch einen freien Kopf haben, um Sachen zu reflektieren. Wo wir dann auch unsere Instrumente und Methoden eingerichtet haben mit jemand. Also man hat wöchentlichen freien Tag mit wöchentlichen Feedback-Teamsitzungen im Leitungsteam. Also das sind wir dann schon in die Richtung von einem kleinen Startup, was uns auch wichtig ist, weil umso größer man wird, umso mehr finanzielle Aspekte drin sind, umso transparenter und strukturierter muss man sein und arbeiten.
Herr Launer, Sie haben vorhin den Begriff "es gut meinen" gebracht. Reicht das?
Das reicht im allerersten Moment wahrscheinlich schon. Es reicht aber nicht in einen zweiten Schritt. Im ersten Schritt der Motivation und etwas so, jetzt packen wir das an. Ich denke, das war auch bei Herrn Seelhofer nicht anders. Habe ich ihn gehört. Er hat so, ich möchte jetzt was machen, das ist gut, ich meine es gut und ich will etwas machen. Das ist wahrscheinlich die Grundmotivation für viele. Und dann kommt aber dann schon der Punkt, wo man dann die Realität auch spüren soll, wie sie ist vor Ort. Und da muss man den Kopf dann einschalten. Sonst lässt man sich immer nur von der eigenen Motivation leiten. Und eine der Grundregeln der humanitären Hilfe, das ist eine universelle Regel, ist, dass man sich nur von der Not der Menschen leiten lassen soll und nicht von den politischen Gegebenheiten beispielsweise oder von den eigenen Ideen. Es war auch gut gemeint, beispielsweise, als kleine Gruppen Flugblätter verteilt hatten in Idomeni und den Leuten gesagt hatten, wo die Löcher sind im Zaun, wo sie das Land verlassen können und weiterreisen können. Das war gut gemeint, aber es war extrem schädlich.
Ich möchte noch einen Punkt anfügen, wo man vielleicht als kleine Organisation sich auch bewusst sein muss, ist, dass wir nicht mit professionellen Volontärs arbeiten oder größtenteils. Und da, jetzt haben wir über Schaden und Nutzen für Flüchtlinge gesprochen. Ich möchte aber auch den Aspekt Schaden und Nutzen für Volontäre ansprechen. Wir haben in Chios auch 2-3 Monate Nachtschichten gemacht, haben die Leute aus dem Wasser gezogen, haben tote Kinder erlebt, Wiederbelebungsversuche gehabt. Und dem muss man sich sehr bewusst sein, wenn man so eine Initiative oder kleine Organisation auf die Beine stellt und Volunteers akquiriert, wem traut man das zu und wo gibt es eine psychologische Nachbetreuung?
Wem trauen Sie das zu?
Also das ist so, wir haben uns gesagt, wir wollen nicht einfach Leute, die aus eigener Motivation das machen wollen, sondern wir möchten wissen, wer da kommt. Das heißt, wir haben Interviews mit den Leuten oder Skype-Termine. Wir verlangen einen Lebenslauf, dass wir ein bisschen einen Hintergrund sehen. Was sind das für Menschen? Zum Beispiel in unserem Nachtschichtteam haben wir nur Leute gehabt, die entweder den Rettungsschwimmerkurs zum Beispiel gehabt haben oder eine medizinische Ausbildung mit Notfallsituation. Das heißt, wir haben immer 2 Krankenschwestern gehabt, die jahrelang in Zürich oder in Basel auf der Notfallstation im Kantonsspital gearbeitet haben. Das heißt, die sind mit solchen Situationen und mit Tod und Leid konfrontiert. Die können das psychologisch verarbeiten. Wir haben nicht einen 19-jährigen Studenten direkt in eine Nachtschicht geschickt. Also das ist was anderes und das muss man sich bewusst sein, wenn man Volontäre akquiriert, dass ich da eine oder dass wir als Organisation oder eine Initiative eine Verantwortung haben, auch gegenüber diesen Leuten.
Das ist so. Ich bin froh, dass Sie das angeschnitten haben. Das Wichtigste ist, dass man sich selber nicht gefährdet, wenn man hilft. Und es gibt ja große Organisationen, die bringen ihre hauseigenen Psychologinnen und Psychologen mit in solche Einsätze, die nur für das Personal da sind. Die schauen, dass die auch genügend Schlaf haben, dass sie normal essen, weil das Adrenalin ist ja dann so hoch. Wenn man wirklich an der Front arbeitet und nicht im rückwärtigen Bereich, dass man dann auch oft, das kann jedem passieren, auch einem Profi, nicht nur den Nicht-Professionellen, dass man dann überbeißt, wie man so schön sagt, und nicht mehr in der Lage ist, sich selber aus dem Spiel zu nehmen, wenn es Zeit ist. Und da muss man geschützt werden. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der ein großes Risiko ist für Organisationen, die sich dann sehr schnell verausgaben und dann vielleicht eben auch scheitern in der zweiten Phase.
Was bedeutet das jetzt, sagen wir, für griechische Hotelangestellte, die dann in einem umfunktionierten Hotel Flüchtlinge betreuen?
Also das Hotelpersonal in unserem Projekt, die machen eigentlich die Hotellerie, wie sie das vorher gemacht haben, unter anderem Vorzeichen. Die machen keine Betreuungsaufgaben, die haben mit den Leuten dort zu tun, wo es um die Zimmer geht, um das Essen geht und diese Dinge. Aber wir mussten dieses Personal schulen. Da sind Leute gekommen, die haben teilweise noch nie eine Toilette gesehen, wie wir sie haben, aus Afghanistan oder so. Da sind Leute gekommen, die wussten nicht, dass man im Zimmer nicht kocht. Da sind Leute gekommen, die haben so Angst gehabt, dass sie jetzt lange wieder nichts zu essen bekommen, dass sie dann im Frühstücksraum mit den Plastiksäcken alles abgeräumt haben und so. Also, und das Personal musste darauf vorbereitet sein und einen Umgang lernen damit wir auch intern nicht in eine Krise geraten. Und deshalb wurde das Projekt ja auch stufenweise hochgefahren. Aber die Betreuung der Familien, die da kommen, oder der älteren Leute, der Behinderten, die wird durch geschultes, professionelles Personal sichergestellt, das zusätzlich im Hotel ist.
Die Gefahr einer solchen Diskussion, wie wir sie jetzt auch gerade führen, darüber, wie Freiwillige sinnvoll und vielleicht sogar effizient helfen können, besteht ja auch darin, dass die Politik etwas ausgeblendet wird. Also ganz konkret, welche politischen Maßnahmen würde Ihnen denn eine effektivere Arbeit in dieser Flüchtlingshilfe erleichtern?
Das ist eine komplizierte Frage. Ganz am Schluss der Kette geht es um das humanitäre Leid, um die Menschenrechte. Im Moment, was ich viel erlebe oder was wir viel erleben, ist, dass ganz vieles durch politische Entscheide, bürokratische Rattenschwänze sich mitziehen, wo schlussendlich das Leid des Menschen größer wird.
Zum Beispiel?
Ein konkretes Beispiel ist, wir arbeiten mit ECHO zusammen, das ist die European Commission for Humanitarian Aid Office, die unterstützt uns in unseren Projekten für die Schule. Wenn wir aber jetzt von ECHO etwas haben wollen, konkretes Beispiel ist der Schuldrucker. Wir führen zwei Schulen und warten auf einen Schuldrucker seit 2,5 Monaten. Wir haben ihnen aber die Offerten vor 2,5 Monaten gegeben. Jetzt geht es darum, sie müssen 3 Offerten einholen und die günstigste, die ist dann die, wo sie das dann auch bestellen. Das heißt, der Rattenschwanz wird enorm lang. Das hat auch mit politischen Entscheiden zu tun. Dann ein Punkt sind die sicheren Wege. Einerseits ist es für die Menschen auf der Flucht viel Leid und viel Tod, was erfahren werden musste im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren durch diese ganzen Überfahrten und dieses berühmte Wort Safe Passage. Und aber auch ist es eine wahnsinnige wirtschaftliche Maschinerie, was wir da sehen, was da durch die ganze Schmugglerei geht, durch politische Entscheide, das eigentlich noch angefeuert wird, das ist massiv.
Was meinen Sie damit genau?
Man kann es vorrechnen, dass ein Flüchtlingsboot bis zu 80 Leute eigentlich beherbergt hat und eine Überfahrt 2.000 Euro kostet. Das heißt, es sind 160.000 Euro, die alleine durch Schmuggler schwarz eingenommen werden. Und das sind bis zu 20 oder 25 Boote pro Nacht gewesen. Das heißt, es ist ein Millionengeschäft, Milliardengeschäft gewesen.
Plus die Westen. Plus die Westen, die mehrfach verkauft werden.
Die Westen, die gefälschten Westen, die mehrfach verkauft werden und meistens noch von Flüchtlingskindern in der Türkei produziert werden. Also zum Beispiel auch hat man Erzählungen, dass mit Naturalien bezahlt wird, wenn man nicht genügend Geld hat. Das ist eher dann der weibliche Part, wo das oftmals vorkam. Wir hatten ärmere Großfamilien mit 5, 6 Kindern, die sich die Überfahrt nicht leisten konnten, die aber dann ein Kind aus Zwang zurückließen in der Türkei, das jetzt wahrscheinlich Schwimmwesten herstellt, damit die anderen 5 die Überfahrt machen können. Das sind Sachen, da stellen sich bei mir wieder die Haare zu Berge und das sind alles politische Entscheide.
Politik, ich würde sagen, in der humanitären Hilfe bin ich zurückhaltend. Also in der Nothilfe, da können wir die Politik nicht mehr verändern, da kommen wir nämlich dann, wenn die Politik versagt hat. Sonst wird es keine humanitäre Hilfe brauchen. Die Politik hat dann nicht versagt, wenn es uns nicht braucht. Das ist eigentlich so die Grundregel. Wir können selber etwas tun, indem wir aufhören, uns gegenseitig zu bashen. Die kleinen Organisationen und die großen Hilfswerke, wir wollen ja dasselbe, wir ziehen am gleichen Strick, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten und Rollen. Wir sollten dort aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen, dort wo es geschehen ist, weil es geht nicht um ein Versagen der Hilfe, es geht um ein Versagen der Politik und des Staates. Der Staat hat die Aufgabe, die Menschen zu schützen und ist zuständig für den Schutz der Menschen und für die Flüchtlinge. Und das sind nicht die Hilfswerke. Die Hilfswerke springen ein. Und wenn wir uns gegenseitig bashen, dann reden wir den Kräften auf die Mühle, die eigentlich die ganze soziale Politik privatisieren wollen, die kein Geld mehr bereitstellen wollen, die das den Hilfswerken und diesen Organisationen überlassen wollen und dann die ganze, auch die humanitäre Hilfe als Quantité negligible anschauen. Das ist das eine. Und das zweite ist, man sollte wirklich sich bei der humanitären Hilfe enthalten, diese mit politischen Konditionen zu verknüpfen. Das heißt, nur dort zu helfen, wo die Regierungsführung einigermaßen intakt ist. Genau dort braucht es ja in der Regel keine humanitäre Hilfe.
Wenn Sie so stark jetzt dafür plädieren, dass die kleinen und die großen Hilfswerke da zusammenarbeiten, dann könnte das ja auch sein, dass man gemeinsam eine politische Forderung lanciert, um ihre Arbeit zu erleichtern, die gemeinsame.
Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich finde aber schon, dass sich Kräfte, die sich engagieren, auch äußern sollen und sich auch einmischen sollen. Wir machen das bei Caritas Schweiz. Wir äußern uns zu Themen, bei denen wir kompetent sind. Armut als Stichwort. Da sind wir eine laute Stimme in der Schweiz und da haben wir auch eine hohe Kompetenz. Und da wollen wir uns auch einmischen in die Politik. Und das sollen auch andere Organisationen, da bin ich absolut dafür. Ob es einen Common Sense gibt, das glaube ich nicht. Ist auch nicht nötig, die Vielfalt ist entscheidend, aber wir vertreten dieselben Werte. Und das ist die Würde des Menschen und das Recht auf Nahrung, auf Würde und so weiter.
Ich kann da Herr Launo zustimmen, ich sehe das auch so. Ob da ein Common Sense zusammenkommt, ist der Thematik zuzusprechen, wo wir gerade tätig sind, ob das in der Armutsthematik ist, ob das in der Flüchtlingsthematik ist. Die Schwierigkeit für uns kleine Organisationen sind die Kapazitäten, einen politischen Vorstoß zu machen, wo wir dann gleichzeitig noch im Ausland im Einsatz sind und gleichzeitig noch die Organisation am Aufbauen. Also da ist es mehr eine Kapazitätenfrage, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen und wo wollen sie wir zukünftig ausbauen auch. Also das ist nicht so, dass wir nichts auf unserer politischen Agenda haben, aber für uns ist in erster Linie die Hilfe vor Ort für den Menschen. Gleichzeitig aber auch in der Schweiz Sensibilisierungsarbeit leisten, was wiederum auch politisierend ist. Das heißt, wir machen viele Klassenbesuche, Integrationsarbeit, Vorlesungen an Universitäten. Das heißt, wenn wir all diese Generationen auf diese Thematik sensibilisieren, fließt das in den nächsten 20 Jahren in unsere Politik und in unsere Wählerschaft ein.
Andererseits gehen die Spenden ja offenbar zurück in diesem Flüchtlingsbereich. Also ist da die Aufmerksamkeit schon wieder am Abflauen?
Das ist ein natürliches Phänomen, ein Stück weit. Also wir sind einerseits sind wir erschlagen von allen möglichen Hotspots auf der Welt. Es gibt immer Ermüdungserscheinungen nach jeder Katastrophe. Ich erinnere an das Erdbeben Nepal vor einem Jahr, im Sommer vor einem Jahr, 15. Das hat unglaubliche Solidarität auch bewirkt. Da hört man nichts mehr davon. Die Spendenbereitschaft ist zurückgegangen. Das passiert immer. Ich möchte noch etwas ergänzen, was Herr Selhofer gesagt hat. Allein in dieser Zeit, in der wir leben, wo sich alle auf sich selber zurückziehen, die wirklich kälter geworden ist, politisch, gesellschaftlich, wenn da Menschen hinstehen und dazu stehen, dass sie anderen helfen wollen, dass sie den Flüchtlingen helfen wollen, dann ist das alleine schon eine extrem politische Aussage. Allein das schon. Und dafür habe ich wirklich ganz großen Respekt.
Was denken Sie, müssten jetzt in der europäischen Flüchtlingspolitik die nächsten Schritte sein, um dieses Elend zu mildern?
Einerseits ist das, was Herr Launer schon angesprochen hat, ist die Zusammenarbeit zwischen kleinen Organisationen und größeren Hilfswerken. Das sind Erfahrungswerte, die wir gemacht haben mit zwei tollen Organisationen. Das ist einerseits mit NRC, Norwegian Refugee Council, die sind in 38 Ländern tätig, die in ihren Statuten und Leitzielen eigentlich das hochgeschrieben haben, mit der Local Community zu arbeiten. Das heißt, sie stellen Griechen an, sie stellen zum Beispiel auch Flüchtlinge an, die als Übersetzer tätig sind und sie unterstützen viel Kleinorganisationen. Wo wir auch andere Erfahrungen gemacht haben, und ich möchte da nicht Organisationen nennen, wo aber so der Riegel sehr schnell zu ist und das Administrative und die Richtlinien, die im Handbuch stehen von der Organisation, die sehr genau berücksichtigt werden und parallel 200 Meter nebenan sind 500 Leute im Schnee ohne Decken und im Lager sind aber noch 5000 Decken. Die werden aber nicht rausgerückt. Das sind Sachen, wo ich mir wünschen werde, dass Großorganisationen mehr wie Caritas oder NRC arbeiten, dass da Synergien genutzt werden, dass man sich eben nicht basht, wie vorhin genannt wurde.
Das heißt, dort bräuchte es auch einen politischen Druck auf solche Organisationen?
Ja, ja.
Da haben wir jetzt eine Differenz, da bin ich nicht einverstanden. Es ist wirklich nicht nötig, dass die Politik sich da den Organisationen annimmt. Die Kompetenz ist dort. Aber ich würde mir schon wünschen, ich habe das auch persönlich übrigens aus Lesbos, habe ich versucht, Politiker zu ermuntern, hierher zu kommen aus der Schweiz. Und ich muss sagen, es war beschämend. Es war genau eine Politikerin von der FDP aus dem Kanton Zürich, die nicht auf meine Initiative, muss ich auch sagen, hat die Gegend bereist. Es war niemand dort in der kritischen Phase. Auf der Agenda ist die Flüchtlingskrise, das müssen wir sehen, ziemlich weit unten. Und es wäre schon viel erreicht, wenn bei der Politik diese Themen weitsichtiger angesehen würden. Ich meine, was wir dort machen, hilft letztlich auch, damit wir hier den Druck abgefedert bekommen in der Schweiz.
Fred Lauener vom Hilfswerk Caritas im Austausch mit Bastian Seelhofer, der das Projekt Be Aware and Share aufgebaut hat. Das Gespräch führte Sabine Bitter. Sie hören Kontext auf SRF 2 Kultur. Ob wegen Kriegen, Hungersnöten oder Epidemien. Viele Menschen auf der Welt leiden. Was kann jeder Einzelne dafür tun, so viel von diesem Leid wie möglich zu verhindern? Wie kann man Hilfe gewissermaßen maximieren? Das ist die Frage, die die sogenannten effektiven Altruisten bewegt. Eine weltweite Bewegung, die dazu beitragen will, das Leben Notleidender wirksamer zu verbessern und so viele Leben wie möglich zu retten. Pascal Bieber hat sich bei den effektiven Altruisten kundig gemacht.
Rund 80.000 Stunden arbeitet ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben. Das ist viel Zeit, um die Welt zu verbessern. Doch mit welchem Engagement erreicht man das am besten? Für den Informatiker Jonas Müller war früh klar, er wollte sich in einer Nichtregierungsorganisation engagieren. Das tat der gebürtige Deutsche, der in Dänemark und Schweden aufgewachsen ist, nach seinem Studium auch. Doch dann kam er mit der Bewegung des sogenannten effektiven Altruismus in Kontakt. Diese Bewegung fordert, dass man mit seinen begrenzten Ressourcen wie Arbeitszeit oder Geld so viel Gutes wie möglich tut. Und er, so rechnete Jonas Müller aus, könnte viel mehr Gutes tun, wenn er mehr verdienen und davon möglichst viel spenden würde, als wenn er weiter zu einem bescheidenen Lohn für die NGO in Schweden arbeitete.
Indem ich Geld verdiene und spende, das sonst nie gespendet werden würde, tue ich viel mehr Gutes und verändere viel mehr. Mit dem Geld kann ich dann mehrere Vollzeitstellen bei NGOs finanzieren. Und alternativ müsste ich so produktiv sein wie mehrere Personen gleichzeitig bei einer NGO, wenn ich direkt bei der NGO arbeiten möchte. Und das war dann ausschlaggebend dafür, dass ich meine Karriere geändert habe.
Und zwar entschied sich Jonas Müller für eine Informatikerstelle in der Schweiz, weil er hier am meisten verdiente.
Ich hatte diverse Angebote aus verschiedenen Ländern. Für Spenden war das aus der Schweiz mit Abstand das Beste und deshalb habe ich es angenommen und so bin ich in die Schweiz gekommen.
Doch das reichte Jonas Müller noch nicht. Er beschloss, in die Finanzindustrie zu wechseln, wo er seither im Hypothekargeschäft tätig ist und noch mehr spenden kann.
Zurzeit spende ich so um die Hälfte meines Gehalts. Dieses Jahr war es etwas mehr und ich bin sehr zufrieden damit.
Jonas Müller spendet also mehrere 10.000 Franken pro Jahr, ist quasi professioneller Spender. Das ist eine der Alternativen zur direkten Hilfsarbeit, beispielsweise in einer NGO, die der effektive Altruismus vorschlägt.
Der effektive Altruismus versucht systematisch herauszufinden, von all diesen Optionen, die wir haben, um Gutes zu tun, welche davon ist die beste?
Sagt Jonas Vollmer von der Stiftung für effektiven Altruismus. Und da spiele eben die Berufswahl eine zentrale Rolle.
Die Berufswahl ist vielleicht die zweitwichtigste Entscheidung, die wir im Leben treffen. Die wichtigste ist vielleicht die Partnerwahl. Und nicht jeder Berufsweg bewirkt gleich viel Gutes. Und viele Leute, besonders junge Leute, möchten heute mit ihrer Berufswahl auch wirklich ein soziales Engagement verwirklichen, möchten einen Impact haben.
Viele Menschen wollen also etwas Gutes bewirken mit ihrem Beruf. Die Stiftung für effektiven Altruismus bietet auf ihrer Webseite Unterstützung bei der Wahl.
Wir erhalten im Durchschnitt etwa 2 Anfragen pro Woche und die Tendenz ist steigend. Also da besteht reges Interesse an unserem Berufsberatungsangebot und wir organisieren das nicht wie eine klassische Berufsberatung als persönliches Gespräch, sondern online über Facebook-Gruppen und auch an Konferenzen, die wir organisieren.
Auf 4 Wegen könne man besonders viel bewirken, sagt Jonas Vollmer. Der eine Weg ist eben das professionelle Spenden. Der zweite Forschung.
Im Bereich der Forschung kann man sich auch in sehr vielen verschiedenen Themenbereichen engagieren, zum Beispiel in der Entwicklungsökonomie. Also man kann versuchen, die Entwicklungszusammenarbeit zu verbessern, indem man neue Forschungsergebnisse generiert, die dann global genutzt werden können. Oder zum Beispiel auch Forschung im Bereich der Chancen und Risiken von Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz.
Der dritte vielversprechende Weg ist ein Beruf in der Kommunikation.
Kommunikation bedeutet, dass ich zum Beispiel in die Politik oder in die öffentliche Verwaltung gehen kann und dort die Ideen des effektiven Altruismus verbreiten kann. Also ich kann zum Beispiel versuchen zu erreichen, dass besonders wirksame Entwicklungsprojekte mehr Gelder erhalten oder ich kann dazu beitragen, dass zum Beispiel für multinationale Unternehmen die Steuerhinterziehung in Entwicklungsländern schwieriger wird, also eine kohärente Außenpolitik, Entwicklungspolitik schaffen. Und es gibt noch natürlich unzählige weitere Möglichkeiten. Die Gemeinsamkeit dieser Karrierepfade liegt einfach darin, dass es darum geht, die Ideen des effektiven Altruismus, also mit wissenschaftlichen Methoden möglichst viel versuchen zu bewirken, in die Gesellschaft hineinzutragen.
Die effektiven Altruisten sind nicht grundsätzlich gegen den vierten möglichen Weg, die professionelle Hilfsarbeit, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe.
Ich habe auch schon selber Deutschkurse gegeben für Flüchtlinge, also ich möchte das überhaupt nicht verurteilen und finde das auch sehr gut. Aber ich würde schon sagen, dass es eine wenig wirksame Form der Hilfe ist. Also ich würde sagen, diese Projekte bringen vielleicht vor allem den Helfenden ein gutes Gefühl und die Flüchtlinge profitieren zwar davon, aber nicht so viel, wie sie vielleicht profitieren könnten, wenn man sich eben auf politischer Ebene engagieren würde oder in der öffentlichen Verwaltung und so weiter. Also ich würde es toll finden, wenn mehr Leute einsehen würden, dass beim Helfen nicht nur die Absicht zählt, sondern tatsächlich auch der Impact, den man produziert.
Natürlich müsse einem die jeweilige Arbeit auch persönlich liegen. Das sei aus Sicht des effektiven Altruismus sogar zentral, sagt Jonas Vollmer.
Wenn mich etwas nicht interessiert, werde ich langfristig auch nicht in diesem Bereich arbeiten und nicht daran interessiert bleiben. Und dann habe ich langfristig ein Burnout oder ich bin nicht motiviert oder verdiene nicht so gut, wie ich vielleicht sonst könnte. Und vielleicht sollte ich mich dann stattdessen eben zum Beispiel tatsächlich in einem Hilfsprojekt direkt engagieren.
Zumal es für die effektiven Altruisten auch eine Art Verpflichtung gibt, möglichst Karriere zu machen im gewählten Beruf.
Viele Leute sind nicht unbedingt motiviert, sich an die Spitze eines bestimmten Bereichs zu arbeiten, sondern die sind eigentlich zufrieden mit dem, was sie haben. Aber wir sagen eben, wenn du wirklich etwas bewirken möchtest, dann ist es eben besonders wichtig, dass du an die Spitze eines bestimmten Bereichs oder einer bestimmten Organisation gelangst, weil du dort noch viel mehr Einfluss hast, als du sonst haben könntest.
Zurück zum professionellen Spender Jonas Müller, der extra in die Finanzbranche gewechselt hat, um mehr zu verdienen, um dann auch mehr spenden zu können. Ist das nicht eine etwas kalte, unpersönliche Art zu helfen? Braucht es nicht das direkte Engagement? Nein, findet Jonas Müller.
Allerdings gibt es in der Tat ein soziales Stigma, dass es weniger edel ist, mit Geld zu spenden. Das kommt wahrscheinlich daher, dass Leute oft zu wenig kritisch sind, wenn sie spenden und ihr Geld dann irgendwo an die falsche Stelle hinspenden, wo sie vielleicht sogar Schaden anrichten. Es kommt daher, dass Leute mit dem Herz spenden, aber weniger mit dem Kopf. Deshalb gebe ich auch Interviews, deshalb rede ich auch darüber. Ich möchte das gerne ändern, sodass man Kopf und Herz benutzt und nicht den Kopf abschaltet beim Spenden.
Denn für welche Organisation man spendet, ist im effektiven Altruismus zentral. Die Hilfe muss mit wissenschaftlichen Methoden als besonders wirksam belegt sein. Für viele Hilfswerke gelte das nämlich nicht, sagt Jonas Müller.
Ich finde, Leute sind zu wenig kritisch, was Spenden angeht. Man glaubt sehr leicht dem, was die Organisationen selber sagen, aber die Organisationen selber wollen natürlich das Geld.
Welche Organisation man sein Geld geben sollte, wenn man möglichst vielen Menschen helfen will, das versucht die NGO GiveWell wissenschaftlich zu ermitteln und gibt dann entsprechende Empfehlungen heraus. Von einer Spende bei Katastrophen rät GiveWell zum Beispiel grundsätzlich ab, weil man damit zu wenigen Menschen wirklich nachhaltig helfe. Solche Berechnungen, wie die Idee des effektiven Altruismus allgemein, sind allerdings stark umstritten. Kritiker bemängeln, mit der Geringschätzung der direkten Hilfe untergrabe man den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Man könne zudem das Leid von Menschen nicht auf diese Weise gegeneinander aufrechnen. Das sei eine reine Milchbüchleinrechnung und der Fokus auf die Anzahl geretteter Leben vermessen. Schwierig seien solche Abwägungen allemal, räumt Jonas Vollmer von der Stiftung für effektiven Altruismus ein.
Das sind sehr komplexe Fragen und diese Bewegung beschäftigt sich deshalb auch sehr intensiv damit. Also ich würde nicht sagen, dass es eine einfache Antwort darauf gibt, welche Hilfsorganisation am meisten bewirkt. Aber man kann versuchen, das eben mit verschiedenen Methoden und Kriterien zu evaluieren.
Der professionelle Spender Jonas Müller jedenfalls vertraut auf solche Evaluationen und spendet über die Hälfte seines Gehalts empfohlenen Organisationen. Für ihn ist das die beste Art zu helfen. Übrigens ganz ohne sich selber einzuschränken.
Ja, ich kann sagen, ich fühle mich persönlich keineswegs eingeengt im Leben. Ganz im Gegenteil, ich lebe einfach mein Leben und schaue, wie viel ich zum Leben brauche. Und den Rest spende ich, weil den Rest brauchen andere zum Leben. Die wichtige Sache ist, dass wir mit unseren Gehältern hier in der westlichen Welt, vor allem in der Schweiz, auch wenn wir nur ein paar Prozent spenden, enorm vielen Menschen helfen.
Jonas Müller, Er arbeitet, um so viel Geld zu verdienen, damit er die Hälfte davon zur Existenz von anderen spenden kann. Das ist das Ziel der effektiven Altruisten im Beitrag von Pascal Bieber. Wirksam helfen, aber wie? Das war Kontext mit einer Sendung von Sabine Bitter, Produktion Christoph Keller, Technik Simon Meyer und am Mikrofon Brigitte Hering. Am Montag beschäftigt sich Kontext mit den Eliten. Nicht nur mit der viel diskutierten Klasspolitik, sondern mit den Eliten überhaupt. Was und wer ist gemeint, wenn wir über Eliten sprechen und manchmal auch schimpfen? Die Debatte am Montag um 9 und um 18 Uhr und online unter srf.ch/kontext.
SRF 2 Kultur. Kontext.